Abschied von der Heimat, Ankunft in der Stadt. Zur Zeit unserer Erzählung hatte das fürstenbergische Amtsstädtchen an der Straße nach Schaffhausen und nach Freiburg noch so ziemlich sein mittelalterliches Ansehen. Die eng zusammengebauten Häuser und Gassen umgab eine Mauer mit etlichen Türmen und Schießscharten, vielfach geflickt und ausgebessert wie ein alter, abgetragener Rock. Die Vorrichtung zur Stauung des Stadtgrabens war jedoch längst schon beseitigt. Im Graben selbst wuchs hohes Gras zwischen Schutthaufen und Hafenscherben. Oder man fand in stellenweise aufgefüllt und zu wohlgelegenen Krautgärten hergerichtet. Ebenso war die Mauer hin und wieder verbaut mit Wohnungen, Scheuern und Fruchtspeichern. Und wo sie noch im Urzustand erschien, sah man manches grüne Stäudlein herabwinken als bezeichnendes Symbol der langen Friedenszeit. Die paar Türme, welche Mauer und Graben flankierten, oder ehedem die alte, längst auch umgebaute Burg in der Hinterstadt beschützt hatten, dienten zu Wohnungen, die mit Verteidigungszwecken nichts mehr gemein hatten, als höchstens ihr äußeres Aussehen. Waren die Zeiten demnach auch längst vorüber, wo es dem Bürger laut Stadtbrief bei Strafe verboten war, anderes als bei den rechten Toren aus- und einzugehen, den Harnisch oder die Armbrust zu verkaufen oder zu versetzen, so wurden nichtsdestoweniger die Tore noch jede Nacht geschlossen. Und die Stadtmauer zu durchbrechen, um ein Fenster, eine Türe einzusetzen, ward nur in Ausnahmefällen gestattet. Bei allerlei Handwerkstätigkeit, wie zum Beispiel Wollweberei und Gerberei, war die Einwohnerschaft, wie heute noch, vorzugsweise auf Landwirtschaft angewiesen. Der Ort zählte dazu mal beiläufig 80 ganze und 20 halbe Bauern, welche sich in dem Besitz der weitläufigen Gemarkung mit zugehörigem Weidrecht ausschließlich teilten. Wollte ein Tagelöhner einen Hintersass oder ein paar Kühlein mit hinaustreiben lassen, so konnte es nur nach Maßgabe einer Anzahl gepachteter Grundstücke geschehen. Vor dem im Zunftverbande großgezogenen Kunstgewerbe, welches bekanntlich erst am Schlusse des vorigen Jahrhunderts in rasche Abnahme gekommen und mit Aufhören der alten Reichsverfassung gänzlich in der nüchternen Zeit aufging, in welcher man bekanntlich alles Bildliche und Farbige beseitigt und selbst den Himmel noch weiß angestrichen hätte, wenn ihm beizukommen wäre. Grünten stets noch einzelne Zweige, die letzte erfreuliche Blüten trieben, auch in kleineren Städten gab es noch Meister, die nach selbstgefertigten Zeichnungen und Rissen zu arbeiten verstanden. Wie achtenswert sind nicht, um nur ein Beispiel aus der Nähe anzuführen, die Arbeiten in gebrannten Ton eines Hafnermeisters Hans Kraut, der zu Ende des 16. Jahrhunderts in Villingen gelebt. Welch hübsches, nicht selten mit Geschmack und fantasiereichen Schwunge gearbeitetes Gitterwerk, worin in unserer Gegend sich besonders Hofschlosser Kaltenbach in Donaueschingen auszeichnet, findet sich noch an öffentlichen Gebäuden, Wirtshausschildern oder Brunnen. Immer noch gab es Meister, die im Gravieren, im getriebener Arbeit in Kupfer oder in Silber, im Schnitzen und Fassen sich auszeichneten. Und gewiss nicht leicht fand sich ein bemittelter bürgerlicher Bauherr, der nicht auch an oder in seinem Haus auf irgendeine künstlerische Zier, so viel in seinen Kräften stand, bedacht gewesen wäre. Eine Figur, Malerei, ein Emblem in mannigfacher Beziehung zum Haus, Gewerbe zur Familie oder Religion. Die Schule dieser Kunstgewerbe waren zunächst die alten Reichsstädte, wohl auch die reichen Klöster mit ihren Sammlungen und Laienwerkstätten. So wie auch der viel verschriene Luxus der kleinen Höfe mehr oder weniger der Kunst und dem verwandten Handwerk Gelegenheit gab, sich zu bilden und hervorzutun. Dazumal siedelten sich tüchtige Meister gerne auch in kleineren Städten an, Während jetzt Arbeitskräfte, Talent und Kapital fast gänzlich von den großen Städten, wo man sich schnell um jeden Preis bereichern will, angezogen und aufgesogen werden. Ein solcher tüchtiger Meister war auch der Lehrherr unseres Hieronymus. Die Kunst des Fassens, Marmorierens und Gravierens war in der Familie durch mehrere Generationen hindurch vom Vater auf den Sohn vererbt worden. Bei all dieser Vielseitigkeit fand der Mann überdies noch Zeit, den Dienst eines Amtsdieners beim fürstlichen Oberamt zu versehen. Der angehende Lehrling Hieronymus hatte nur wenig Gepäck zu tragen. Als er eines Morgens, als kaum ein erster Schein des Frührots durch die alten Tannen schimmerte und der Mond wie eine Laterne, die man auszulöschen vergessen, noch am Himmel hing, das Elternhaus verließ. Das Kistlein mit den kurz vorher noch glücklich beschafften neuen Rock und dem Weißzeug sollte einem Kohlenfuhrmann übergeben und nachgeschickt werden. Der Vater, Dionys und Romulus begleiteten ihn eine Strecke weit. Wie ein Strahl der Morgensonne fiel es in sein vom Abschied ein wenig beengtes Herz, als er im Vorbeigehen am Hofe das Töchterlein so früh schon am Kammerfenster stehen und ihm ihr »Behüti Gott« zu winken sah. Sonst rührte sich niemand im Haus. Nur der Sultan, des Hofes treuer Wächter, bellte heftig an der langen Kette zerrend dem fortziehenden Freund ein Lebewohl nach. Ein wenig später erschien dann auch der Oberknecht unter der Stalltür, dem Ausmarsch der vier noch eine Weile nachschauend. Als Hieronymus am Abend vorher im Hofe Abschied genommen, hatte ihm der Bauer nicht ohne eine gewisse Förmlichkeit drei Brabanter in die Hand gedrückt. Für den Kasten. Hieronymus wollte das viele Geld nicht nehmen. Es soll ja ein Andenken, will sagen, eine Erkenntlichkeit sein, stotterte er etwas verwirrt, für die vielen Wohltaten, die ich im Haus da genossen hab. Aber der Bauer sagte, nimm's, wirst's brauchen können. Wer nix nimmt, kommt zu nix. Und Hieronymus musste das Geld nehmen. Mutter und Tochter hatten ihn bis vor die Haustüre begleitet, wo ihn erstere noch zu fernem Wohlverhalten ermahnte, mit der Versicherung, dass man später dann auch wieder etwas für ihn tun werde. Florentina aber wollte noch nicht Abschied nehmen. Sie komme noch einmal hinüber in die Mühle, sagte sie. Und richtig kam sie gleich nachher, einen Ballen Reistuch in der Schürze tragend. Das schickt die Mutter noch, erklärte sie der überraschten Anastas, die eben im Begriff war, das Kistlein zu packen. Siehst, wie gut man's mit dir meint, sagte die Mutter zum Sohne, mit der Schürze sich die Augen trocknend. Schreib auch recht bald, Hieronymus, bat Florentina. Ich komm bald mal auf Besuch. Vor einem Jahr nicht, entgegnete er. Ihr würdet sonst meinen, ich hab Heimweh. Als Florentina schied, gab ihr Anastasia noch's Geleit hinüber in den Hof. Und dass Hieronymus nicht vergessen hatte, dem Töchterlein ein vielfaches Vergelt's Gott an die Mutter mitzugeben, bedarf wohl keiner Versicherung. Er war allen so sehr zu Dank verpflichtet, und doch hätte ihn mehr als Geld und Getüch ein anderes glücklich gemacht. Ein Andenken von Florentina, und wär's auch nur eine Kleinigkeit gewesen. Im Hinauswandern hatte der Vater Zeit genug, dem Sohne all die guten Lehren und Ermahnungen von früher zu wiederholen und einzuprägen. Im schwarzen Bu tranken sie noch ein Bulle Schweizer oder Marktgräfler mitsammen. Dionys und Romulus versprachen, ihn nächstes einmal in der Stadt zu besuchen. Dann ließen sie ihn alleine weiterziehen. Der Tag ließ sich prachtvoll an. Die Sonne verfolgte ihre Bahn mit einem Feuer, welches unterm Wanderer schon an der Steig beim Zindelstein Schweißtropfen auf die Stirn lockte. In den Wiesen und Kleeäckern um Wolterdingen sah man bereits einzelne Mäder. Das Gras stand steif da in heißer Sommerluft. Bei Bräunlingen angekommen, schlug er den Weg rechts ein, vorbei an der alten Gottesackerkirche, hinab durch den Wald. Am Ausgang des Gehölzes machte er dann einen Augenblick Halt. Die Stadt, in welche er nur zu längerem Verbleiben eintreten sollte, lag in einiger Entfernung vor ihm. In den fernen, lichtblauen Bergen flimmerten die Luftwellen, glänzend weiße Wolken standen im reinen Äther über dem grünbedachten hohen Kirchturm. Um ihn her im Walde herrschte Stille. Man hörte nur hie und da das Fallen eines Tannenzapfens, das Summen einer Hummel oder das Nagen eines Eichhörnchens im Gezweig. Die schlanken jungen Forenstämmchen bewegten wiegend und verneigend ihre Äste in der kaum fühlbar säuselnden Luft. Von der Donaueschinger Straße her tönte ein Posthorn und über die Bregbrücke zog langsam ein schwer beladener Gutwagen. Das Schellengeklingel des Rossgeschirrs und das Geiselknallen der Fuhrleute klang weithin durch die Landschaft. Der Wanderer wischte sich den Schweiß von der Stirne. Dann, nach längerem Sinnen, zog er weiter vorbei am felsigen Höllenstein, wo die Raben um das düstere Hochgericht flatterten, längs dem Münchhofe gegen das Städtchen. Als Hieronymus in die Gasse einbog, worin die Wohnung des Feldwebels lag, denn diesem wollte er zunächst einen Besuch machen, brachte ihn eine unverhoffte Szene, die ihn beinahe erschreckte, zum Stillstehen. In einer Entfernung nämlich rannten der Vetter und hinter demselben der Tambour, so gut ihn seine alten Füße noch zu tragen vermochten, an ihm vorüber. Einige Kinder folgten, der Feldwebel in der Uniform, jedoch ohne Hut und Waffen, der Tambour mit einer Sense. »Sie kommen uns aus«, schrie der Alte keuchend. »Da sind sie über die Mauer«, hörte er den Feldwebel sagen, und der Kaplan, der oben zum Fenster seine Behausung herausschaute, rief, »Da sind sie in meinem Garten«. Hieronymus vermutete sogleich, dass Sträflinge aus dem nahen Zuchthause, wo der Vetter Feldwebel oft Wachdienst hatte, ausgebrochen seien und verfolgt würden. Die Nachsitzenden waren eiligst in den Kaplaneigarten gerannt, und Hieronymus zitterte bei dem Gedanken, dass hier ein Kampf oder eine Rauferei zwischen den Flüchtlingen und den Männern stattfinden könnte. Es hatten sich mehrere Leute um den Garten versammelt, der Tambour aber hatte die Türe geschlossen und niemanden hineingelassen. Hieronymus näherte sich auch und schaute ängstlich durch die Staketen. Was sah er? Offenbar nichts anderes, als dass ein junger Bienenschwarm geschöpft werden sollte. Der Kaplan kam herab in den Garten, öffnete das Gartenhäuschen, nahm einen leeren Bienenkorb heraus, eine Kapuze, Handschuhe und alles, was es zu der Operation nötig, und überreichte den Apparat dem Feldwebel. Der Tambour indes dengelte und klopfte aus Leibeskräften auf seiner Sense, um die geflüchteten Auswanderer, die sich in Form einer großen Traube an einem Johannisbeerstrauch angehängt, zum Bleiben zu verlocken. Der Feldwebel, nachdem er die Rüstung angezogen, näherte sich vorsichtig, hielt den umgekehrten Korb unter den Strauch, schüttelte, und »Victoria«, schrie der Tambour, »die Operation war gelungen.« Die Neugierigen vor dem Garten verliefen sich. Hieronymus jedoch erlaubte sich, in denselben einzutreten, wo er, nachdem er von dem geistlichen Herrn seine Referenz gemacht, von den Männern freudig begrüßt wurde. Er erfuhr nun, dass der soeben einkassierte Bienenschwarm seinem Vetter gehöre. Die Auswanderer hatten, statt in der Nähe sich niederzulassen, reißaus genommen, über Häuser und Gärten hinweg, und ein Glück war es zu nennen, dass ihr Flug nicht so weit gereicht, als bis in den Garten des geistlichen Herrn, welcher sogleich, wie wir gesehen, mit bereitwilliger Hilfe entgegengekommen. Nachdem für die völlig ordonnanzmäßige Einquartierung der summenden Kompanie Sorge getragen worden, ging der Herr Kaplan in das Haus und kam nach einiger Zeit wieder zurück mit Butter und Brot, zur Erquickung der in Schweiß geratenen Männer und zum willkommenen Labsal für unseren Reisenden, der seit dem Morgenimbiss im Schwarzen Bur nichts mehr zu sich genommen. Die Gesellschaft hatte Platz genommen, auf der Bank am Hause, von wo aus man den unter ein Tuch gestellten Imenkorb noch ferner beobachten konnte. »Erst gestern«, nahm jetzt der Feldwebel das Wort, »hat mich dein künftiger Meister, der Fassmaler, gefragt, ob du nicht bald eintreffen werdest.« Wenn's auf mich allein ankommen wär, entgegnete Hieronymus, so hätte ich schon gleich nach Neujahr den Bündel geschürt. Du wirst den Meister jetzt im Augenblick nicht einmal im Haus treffen, erklärte ihm der Vetter. Er ist heut ein starker Heutag, und er ist mit seiner ganzen Familie, soviel ich weiß, draußen auf den Wiesen. Also der Herr Hieronymus will ein Maler und Vergolder werden, fragte freundlich der Herr Kaplan. Recht so, setzte er bei. Es müssen alle Ständel erfüllt werden, wie in einem Bienenkorb. Es können nicht alle Bauern, Schneider oder Schuhmacher werden, auch nicht alle studieren. Und sonderbar ist's, wie oft der Zufall oder besser gesagt die Vorsehung, denn ich sehe in nichts Zufall, nicht einmal in den geringfügigsten Umstand, dass die Bienen da in meinen Garten hereingeschwärmt haben. Die Vorsehung, sag ich, dem Menschen oft einer Lebensbahn zuführt. So sollte ich zum Beispiel nach dem Willen meines Vaters, der ein armer Dorftagelöhner gewesen, Sattler werden. Von der Mutter aber hatte ich natürliche Anlage zur Musik geerbt. Sie hatte eine hübsche Singstimme und sang mir mit ihren Liedern gleichsam schon an der Wiege Lieb und Lust zur Musik ein. Später, als ich mehr herangewachsen, brachte sie es trotz dem Widerspruch des Vaters, der alles für Luxus hielt, was nicht zur absoluten Leibesnotdurft gehörte, dahin, dass ich als Chorsänger in unserem Heimatkirchlein mittun durfte. Wie hätte ich damals ahnen können, dass dieses, mein wenig Singen, mir zu einem Lebensberuf verhelfen wird? Ja, um die Zeit der Hirschjagd kam der regierende Fürst zuweilen in unseres Dorf, ins dortige Försterhaus. Mit einmal wohnte er gelegentlich auch unserem Gottesdienst bei. Mein Singen muss ihm gefallen haben, denn nach beendetem Gottesdienst ließ er sogleich unseren Schulleiter rufen und erkundigte sich nach dem Knaben, der heute in der Kirche so hübsch gesungen habe. Dann befahl er, diesen herzuholen. Ihr könnt euch denken, wie es mir zumute war vor dem gnädigen Herrn, der mich über alles befragt und mir zuletzt die Zusicherung gab, dass er für mich sorgen werde. Ich durfte mit den Jägersburschen zum Mittag essen, und obwohl mir die Bissen trefflich schmeckten, so konnte ich doch kaum erwarten, bis ich heimspringen und der Mutter und auch dem erstaunten Vater das große Glück verkünden durfte. Der gnädige Protektor hielt Wort. Er verschaffte mir einen Freiplatz im Kloster Maichtal, wo ich neben der Musik auch zu studieren angefangen und mit Gottes und meines Gönners Hilfe bis zum geistlichen Stand gebracht habe. Und so kann ich wohl sagen, die Lieder der Mutter haben dem Sohn zu einer Existenz verholfen. Ein Glück für uns, versetzte hierauf der Feldwebel, dass euer Hochwürden just auf die hiesige Kaplanei gekommen sind, denn eine bessere Kirchenmusik als die hiesige ist weit und breit keine zu finden, seit sie die Leitung übernommen haben und den jungen Leuten unentgeltlich Unterricht erteilen. Es ist richtig, bekräftigte der Tambour, sein kölnisch Pfeiflein aus der Rocktasche ziehend und mit frischem Knaster füllend. Und auch das ist richtig, wie wunderbar der Mensch oft zu seinem Lebensglück kommen kann. Unser Herrgott hat halt unterschiedliche Kostgänger. Und wenn es für den einen ein Glück ist, dass er, wie der Herr Kaplan da, schon von Jugend an was Rechtes gelernt hat, so kann ich auch von einem erzählen, dem es zugutekommen ist, dass er als Bub so viel wie ein angehender Taugenichts gewesen ist. Mein Mütterle, den Vater habe ich nicht mehr gekannt, hat mir immer gesagt, Jörgle, du bist ein fauler Hund, du schaffst nicht gern, musst ein Herr werden. Aber du lieber Gott, zum Studieren dazu hat's mir nicht gelangt und hätte auch keine Lust dazu gehabt. Zwar am guten Musikgehör hat's mir nit gefehlt, aber so wenig wie bei Ihnen, Herr Kaplan, an jedwedes Liedle hab ich nachsingen oder pfeifen können. Und notabene, die konzigsten am besten. Die Mutter hat verschiedentliches mit mir probiert, 4 Wochen auf der Schneiderboutique, 14 Tage beim Balbierskasper und einmal beim Gerber. Ein andermal als Stierbub, hat nix angeschlagen. Wenn's eben nicht im Holz liegt, gibt's keine Pfeif. Am liebsten Aufenthalt war mir der Bärenwirts Kegelplatz, und Geld habe ich mir sofort verdient, mit Kegelaufsätzen und mit dem Vogelfang und Taubenhandel. Und bei Raufhändeln und Schlägereien bin ich beständig einer der Vordersten gewesen, so dass ich mich der Stadtknecht endlich auf den Strich bekommen hat. Und wer am schönen Sonntagnachmittag unter der Vesper abgefasst wird, ob mit noch zwei anderen, einem Scherenschleifer und Fiddles Große, als Hasardespieler und Flucher hinterm Bierglas weg, so bin ich's gewesen. Den beiden anderen hat der Schließer am nächsten Morgen sogleich Frühstück zurecht machen müssen mit dem Haselnussstock. Und wär's auch mir passiert, wenn nicht einer vom Stadtrat mein Götte gewesen wär. Es sind dazumal österreichische Werber hier gelegen vom Regiment Ansbach. Und also Marsch hat's geheißen, alle drei in den Soldatenrock. Gottes Namen, denke ich, ist auch recht. S Mütterle aber, Potz, Kalbfell und Trummelschlägel, wie hat das lamentiert und gemeint, jetzt heiß aus mit ihrem Jörgle. Und ist doch mein größtes Glück gewesen. Denn weil ich ein gutes Musikgehör hatte, bin ich zur Musik gekommen als Triangelspieler und später bin ich zum Trambur avanciert. S Mütterle daheim hat lang nichts mehr von mir gehört, bis einer von den zwei, die mit mir im Bären abgefasst worden sind, s Fiddle Große heimgeschrieben oder vielmehr heimschreiben lasse hat, denn im Schulsack hat's nie schwer zu tragen gehabt. Er braucht Geld, er sei fußlos und liege im Spital. Vom Jörgl hat er am Ende des Briefes geschrieben, weiß ich nur so viel, dass er den Dreiangel verloren hat und zum Dampforen kommen ist. O je, wie hat mein Mütterle gejammert, wie ihm der alte Fiddeli das Schreiben vorbuchstabiert hat. Der Jörgle hätte der Triangel verloren, jetzt wird er gewiss Spießrute gejagt oder gar verschossen, hat's gemeint. Der rätselige Invalide hätte sicherlich noch lange so fortgemacht, wenn ihn der Feldwebel nicht unterbrochen, der Abend kommt, wir wollen machen, dass sie in Ruhe kommen, hat er auf dem Bienenkorb deutend gesagt. Und nachdem er dem geistlichen Herrn für alles Besten gedankt, trug er mit Hieronymus und den Alten den Korb mit seinen Bewohnern vergnügt von dannen. »Es wird jetzt wohl schon zu spät sein, dass du dich heute noch beim Meister meldest«, sagte der Feldwebel zu seinem Vetter, nachdem sie das Geschäft zu Hause am Bienenstand vollends beendigt hatten. »Bis sie mit dem letzten Heuwagen heimgekommen, wird's jedenfalls Nacht. Also nimmst du bis morgen dein Quartier bei uns.« Es war schon Dämmerung, als die Base Anna Käther, die heute bei der Oberamtsrätin beschäftigt gewesen, nach Hause kam, wo doppelte Überraschung ihrer harrte. Denn Vetter Hieronymus sprang sogleich grüßend auf sie zu und der Trambur referierte schon vom Weiten über die glücklich vollzogene Vermehrung des kleinen Hausstandes. Mit der Base waren noch zwei junge Mädchen gekommen, welche einen Korb mit Wäsche trugen, die sie mit Hilfe Anna Kätens im seitwärts gelegenen Holzschopf zum Trocknen aufhängen wollten. Als Hieronymus das größere der Mädchen schärfer ins Auge fasste, glaubte er, seine Freundin aus den Kinderjahren, Helene, zu erkennen. Sie war groß und stark geworden und ihre halb ihm zugewendeten Wangen färbte das Rot der vollsten Gesundheit. Sollte er entgegengehen, sie begrüßen? War es schicklich, sie anzureden oder unhöflich, es nicht zu tun? Er konnte nicht ganz mit sich einig werden. Jetzt wendete sie das Gesicht einmal gegen ihn, wahrscheinlich, weil die Basis soeben von ihm gesprochen. Er sah sich in peinlichste Verlegenheit versetzt. Zu lange hatte er schon gezaudert, dem Fräulein entgegenzugehen, und jetzt war es offenbar zu spät. Ärgerlich, unzufrieden mit sich selbst, war es dem guten Burschen willkommen, dass ihn der Vetter ins Haus hineinrief, wo er ihm einen eben erst erhaltenen, artig verzierten Käfig für Turteldauben zeigen wollte. »Du wirst«, meinte der Feldwebel, »den Verfertiger dieses Stückes wahrscheinlich schon in den ersten Tagen hier kennenlernen. Er heißt Severin und ist ein geschickter Steinmetz und Zeichner.« Indem sie hierüber noch weiter sprachen, kam auch Base Anaketa herbei, und Hieronymus beeilte sich, seinen Reisesack aufzuschnüren und ein Päckchen herauszulangen, das er mit einem Gruß von der Mutter überreichte. Die Base schlug das Papier auseinander, und ein schön gestickter, goldener Haubenboden glitzerte ihr entgegen. »Die Mutter hat es selbst gestickt«, erklärte Hieronymus, sichtlich erfreut über den Beifall, den die Base dem geschenkt sollte. »Deine Mutter ist eine ausnehmend geschickte Stickerin«, sagte Anaketa. »Wäre sie hier oder in Donaueschingen, so könnte sie viel Geld mit ihrer Kunst verdienen.« »Es freut mich, aber ihr hättet auch nicht so viel Umkosten machen sollen«, setzte sie bei, während sie die Arbeit in der Hand wog und aus dem Gewicht wohl schließen konnte, dass Gold und Silber echt sein müsse. »Ist kaum der Rede wert«, entgegnete Hieronymus. »Die Eltern und ich sind euch ja so viel Dank schuldig, dass wir's gar nicht vergelten, sondern höchstens uns ein bisschen erkenntlich zeigen können.« »Nun kannst du in deinen alten Tagen noch recht Staat machen«, sagte lächelnd der Feldwebel. »Meinst du?«, versetzte seine Frau. »Nein, für mich ist sowas nix mehr«, seufzte sie, den Kleiderkasten öffnend und das Putzstück sorgfältig hineinlegend. »Aber fürs Bärbele im Wildenstein, für das soll's einmal ein Erkstück geben.« Während sie noch über Verschiedenes, namentlich über die Einrichtung des Lehrlings beim Meister sprachen, ging die Tür auf und zwei schalkhafte Köpfchen schauten ins Zimmer. Den dreien gute Nacht wünschen.